toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Patreons und liebe Grüße aus Malaga, aus meinem Airbnb. Es ist Donnerstag Vormittag. Donnerstag bedeutet heute, ab 16 Uhr spielt das deutsche Davis Cup Team gegen Kanada, gegen die favorisierte kanadische Mannschaft um Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov. Zwei tolle Einzelspieler, Top 10 Spieler, Top 20 Spieler. Der eine, Felix, kommt gerade aus Turin, von den Davis Cup Finals. Und ihr habt es über die sozialen Medien schon gesehen. Seit Montag bin ich hier und berichte über das Event, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ich vor kurzem übernommen habe. Das ist die Zeitung, über die ich vor ein paar Monaten hier im Podcast gesagt habe, dass ich mich mit ihr geeinigt habe. In Zukunft werdet ihr also mehr von mir lesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was super ist, weil es eine nationale Zeitung ist. Und ja, Doris Henkel hat das Jahrzehnte gemacht, die freie Journalistin, und da habe ich große Fußstapfen zu füllen und freue mich auf alles, was kommt. Ihr habt eingeschaltet, weil es hier die Folge mit Dominik Köpfer gibt, gleich nach meinem Intro, völlig unabhängig von den Davis Cup Finals, aber ich wollte trotzdem die Gelegenheit für euch Patreons nutzen, ein paar Eindrücke zu vermitteln. Es wird zusätzlich noch eine Sonderfolge geben nach dem Viertelfinale der deutschen Mannschaft um Jan-Lennard Struff, Oskar Otte, Kevin Krawitz und Tim Pütz und Ersatzmann Yannick Hampmann. Die werde ich am Freitagvormittag dann online stellen mit Stimmen etc. extra für euch Patreons. Aber ich wollte euch mitteilen, dass ich sehr positiv überrascht bin von diesem Event. Ich bin ja auch einer der großen Kritiker gewesen und immer noch des neuen Davis Cup Formats, dass die Seele des alten Systems, des alten Formats zerstört wurde. Ich war ja damals, ihr wisst das, ich wiederhole das gebetsmühlenartig, in Valencia auch beim Davis Cup 2018 beim Viertelfinale in der Stierkampf Arena, Deutschland, Spanien noch mit dem alten System. Gänsehautmomente. Aber hier ist es so, dass Kosmos natürlich gespickt mit vielen, vielen Millionen Dollar. Nächstes Jahr gibt es alleine 13 Millionen US-Dollar Preisgeld aufgeteilt auf Spieler und Verbände, 50-50 bei der Endrunde, also auf 8 Teams. Und da werden natürlich noch mal ein paar mehr Millionen in die Organisation reingesteckt. Da kann man dann auch was erwarten. Aber hier Malaga ist sportverrückt, die umfunktionierte Halle, da spielen normalerweise die Basketballer drin, ist immer mindestens 80% ausverkauft, auch bei den nicht-spanischen Spielen. Also hier bei Holland gegen Australien waren 7600 Leute in der Halle von 9800 möglichen. Bin gespannt, was jetzt passiert. Gestern ist das spanische Team ausgeschieden. Trotz frenetischer Stimmung. Ich habe ein paar Videos auf Instagram unter advantage-podcast geteilt. In der Story schaut da mal rein. Es war wirklich beeindruckend. Ob da jetzt weniger Leute kommen heute beim deutschen Spiel. Heute Morgen USA, Italien ist so mittelgefüllt, aber vor allem die Italiener machen gut Stimmung. Die haben hier, die italienischen und holländischen Fans haben am meisten Stimmung bisher gemacht. Wir schauen mal, was heute ab 16 Uhr passiert. Auf Servus TV und The Zone könnt ihr das verfolgen. Kosmos macht sehr gute Social-Media-Kanäle, sehr professionell gestaltet. Michael Kohlmann hat mir gesagt, dass das Team sehr zufrieden ist, wie es hier betreut wird. Gegenüber der Arena, wenn man fußläufig über die Straße läuft, ist das Trainingszentrum. Da gibt es Lounges für die Spieler, abgetrennte mit Tischtennistischen etc. und zwei überdachte in so einem Zelt, wie man das auch von Tennishallen in Deutschland kennt, Trainingsplätze. Die sind allerdings von der Aufmachung her anders, beziehungsweise der Boden ist anders, ein bisschen einfach anderes Feeling. Der Center Court ist relativ schnell der Hartplatz. Die haben das nochmal schneller gemacht, das hat mir auch der Michael Kuhlmann gesagt, sogar nach Abstimmung mit den Spielern, als an den 4 Standorten der Zwischenrunde, wo ja unter anderem in Hamburg gespielt wurde. Das habe ich heute in der FAZ auch kritisiert, dass da die Preise ja von Emotion, von der Agentur, die das gemacht hat, viel zu hoch waren. Das ist hier besser, hier gehen die Preise ab 40 Euro los. Und so ist das Event ganz gut. Also ich meine, es geht natürlich trotzdem viel verloren wegen der Fußball-WM und wegen der kompletten Weltlage natürlich, aber das Event an sich ist sehr gut aufgemacht und es ist auf jeden Fall mehr als ein Hauch von Davis Cup-Stimmung jetzt im vierten Jahr der Reform. Was man aber nicht vergessen darf, ist das natürlich, dass das auch mit Korruption umgesetzt wurde. Ich hatte ja vor ein paar Tagen den Artikel von Tim Böseler vom Tennismagazin damals von 2018 verlinkt. Unter anderem der ukrainische Präsident soll geschmiert worden sein, damals Tennispräsident natürlich. Die Briten haben ganz kurz vor Schluss ihr Stimmrecht umgetauscht, da weiß niemand, was passiert ist. David Hegarty, der ITF-Präsident, ist damals für knapp eine halbe Mille um die Welt geflogen, um Stimmenfang in Südamerika und Afrika zu betreiben, weil natürlich auch viele dafür gestimmt haben, ist der Grund, weil es viel, viel Kohle gibt für die Verbände, ja, und nicht jeder viel Geld hat. Das mal nur so als Einschätzung nach 3 Tagen hier in Malaga und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Dominik Köpfer, der vor 2,5 Wochen das Challenger-Turnier in Calgary gewonnen hat, der erste Challenger-Titel seit 2019. Es war ein Seuchenjahr 2022, nach einem Ermüdungsbruch hat er oft unter Schmerzen gespielt. Jetzt ist es besser, leider ist er nach Calgary direkt krank geworden, hatte dann aber mehr Zeit, den Podcast zu machen und jetzt hört mal rein. Viel Spaß und wir hören uns in der Sonderfolge wieder, beziehungsweise die normalen HörerInnen dann nächste Woche bei der neuen Ausgabe von Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast.
Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons zur Folge 88. Ein Stammgast. Letzte Woche habe ich noch mit Tim Pütz rumgewitzelt, dass er die Führung übernommen hat mit dem vierten Besuch im Advantage-Podcast. Dominik Köpfer, du ziehst heute gleich. Hallo und Grüße gehen raus nach in die USA.
Ja, danke für die Einladung. Gar nicht gewusst, dass es schon das vierte war. Es wären dreimal, aber ja, anscheinend das vierte Mal,
ja. Ja, heute ist das vierte Mal. Ich habe eben noch nachgeguckt. Du warst ja zu Gast in Folge 2, direkt nach Jan-Lennard Struff, ganz am Anfang. Und dann Folge 35 im März 21 und Folge 46, kurz nach deinem Match gegen Federer und so nach den French Open damals, als du so ziemlich auch auf deinem Peak warst. Aber es gibt wieder Grund, auch positiv zu sprechen. Und das ist natürlich auch der Grund der Einladung. Das kann man mir positiv oder negativ anhängen, dass ich mich immer nur melde, wenn es was zu feiern gibt. Aber wir haben es jetzt auch schon öfter gemacht und auch über schlechtere Sachen geredet. Es geht bergauf, Dominik, du hast einen Challenger gewonnen in Calgary, sehr, sehr souverän und das war auch sehr wichtig. Du bist wieder unter den Top 200, 195, wer es momentan nicht so auf dem Schirm hat, 64 Plätze ging es nach oben. Ihr wisst das natürlich, liebe Tennis-Freaks, Dominik Köpfer war schon unter den Top 100, sogar auf Platz 50 im Mai 2021, also genau zu der Zeit, über die ich gerade gesprochen habe. Das nur mal, um alle auf denselben Stand zu bringen. Es war der erste Turniersieg und der erste Challenger-Sieg seit 2019, seit Ilkley, als das Ganze, die Erfolgsgeschichte von dir losgeht. Seitdem ist viel passiert, auch körperliche Probleme. Deswegen fangen wir mal an. Dominik, wie geht's dir denn gerade im Moment?
Ja, auf jeden Fall wieder besser. Dieses Jahr war natürlich schwer. Letztes Jahr, genau um die Zeit, hat es eigentlich angefangen mit meinen Armproblemen und hatte einen Ermüdungsbruch, Stressreaktionen im Oberarm. Es hat sich durchs ganze Jahr hinweggezogen, Anfang des Jahres. Habe immer noch teilweise Probleme, je nachdem, mit was für Bällen auch bei den Turnieren gespielt wird. Jetzt in Kanada war nicht ideal mit den Pennbällen. Sind ja relativ schwer gewesen. Sonst an sich, zwischen den Jahren dann eben ein bisschen Wadenprobleme gehabt. Habe ich mir einen Muskelfaserriss zugezogen nach den US Open, nachdem ich den Carry im Finale gespielt habe. Rückenprobleme gehabt, kurz vor den US Open.
Deswegen, wenn ich da kurz einhaken kann, da hast du unter anderem auch Tennis Sundgren und Kuttler geschlagen auf dem Weg ins Finale. Das nur mal so der Vollständigkeit halber. Genau.
Ja, ziemliches Seuchenjahr gewesen, körperlich, aber ja, ich arbeite hart daran, dass der Arm dann wieder gut wird, jetzt auf Seite umgestellt und hoffe natürlich, dass ich vor allem jetzt über die nächsten Wochen und Monate es einfach ja erstmal managen kann, dass ich auch wieder mehrere Turniere spielen kann, ohne dass ich dann in der zweiten Runde mit Schmerzmitteln und allem möglichen Zeug spielen muss, damit ich überhaupt spielen kann. Deswegen war das jetzt schon wichtig, dass ich auch mal 5 Matches hintereinander gespielt habe. Ja, nicht ideal für den Arm, vor allem weil ich davor nicht wirklich trainiert haben können, wegen meiner Wade eben. Aber ja, ich denke, es dauert einfach ein bisschen, bis der Knochen sich dann wieder an die Belastung gewöhnt.
Das ordnen wir mal ein bisschen. Also der Hauptgrund war der Ermüdungsbruch im Arm und die Folgeschmerzen über das Jahr verteilt. Da kann ich, glaube ich, jetzt mit ein bisschen Abstand auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben natürlich ab und zu Kontakt gehabt, auch aus journalistischen Gründen. Am Anfang des Jahres auch darum gebeten, dass man das medial noch nicht thematisiert. Die Gegner müssen das ja auch nicht unbedingt wissen. Aber jetzt im Nachhinein kann man es ja auch den Fans und den Tennisinteressierten mal sagen, die vielleicht gedacht haben, boah, der Köpfer, der spielt aber ein Mist zusammen. Du hast fast das komplette Jahr unter Schmerzen gespielt. Das kann man schon so festhalten, oder?
Ja, immer am Anfang hieß es halt, es geht so 6 Wochen. Nach 6 Wochen, also nach den Australian Open, habe ich dann eben Pause gemacht. Nach 6 Wochen ja, war es immer noch nicht gut, ja, immer noch richtig Schmerzen auf dem Platz gehabt und ja, dann mich dazu entschieden. Ich glaube, in den Wells habe ich versuchen wollen zu spielen, hat er dann auch das erste Match wirklich schmerzfrei gewesen, aber der Schmerz kam dann immer wieder gegen Rublev und dann in Miami war wieder unglaublich schlecht, dann wirklich fast nicht mehr zu Ende spielen können, gegen Mackie McDonald auch von unten aufschlagen müssen. Und dann ja, mich dazu entschieden, eben so lang zu pausieren, wie es ja bis es ausgeheilt ist. Und laut Bildern ist es auch alles ausgeheilt, aber ja, der Schmerz, der Knochen ist einfach ja immer noch relativ schwach und deswegen dauert es auch noch ein bisschen, bis es dann wieder komplett schmerzfrei ist. Aber ja, ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, hoffe ich. Und ich weiterhin ja, meine Übungen mache und Physio, dann hoffe ich, dass ich nächstes Jahr dann auch wieder voll durchspielen kann und nicht eben dann ja eine Woche spiele, um zu testen, wie der Arm ist und dann wieder 5 Wochen Pause machen müssen. Das war ganz schön nervig und ja, es war natürlich auch unglücklich. Hätte ich gewusst, dass es so lange dauert mit dem Arm, hätte ich vielleicht ein Protected Ranking nehmen können. Aber ja, das weiß man natürlich danach immer besser, wie der Arm sich dann eben ja, entwickelt und wie er auf die Belastung reagiert.
Ja gut, ist ja irgendwie nachvollziehbar, so gut wie es bei dir lief, dass du da nicht auf einmal 4, 5 Monate raus sein wolltest. Das sind ja eigentlich gute Absichten. Du sag mal, mit diesen Folgen des Ermüdungsbruchs, ich bin natürlich Laie, aber sind dann die Tennisbewegungen wahrscheinlich auch nicht das Beste für den Arm, oder? Also so Profi-Tennis wahrscheinlich nicht die besten Übungen, um langfristig wahrscheinlich da gut zu werden, ne?
Ja, es geht eigentlich nur um einen Aufschlag. Ermüdungsbruch im Humerus ist eigentlich nur bekannt dafür von Baseballspielern und Tennisspielern. Also alles, was über der Schulter stattfindet. Deswegen ist der Aufschlag auf jeden Fall die schlechteste Bewegung. Da fängt es dann auch immer an, der Schmerz, wenn ich zu viel Aufschlag hintereinander und ja, dem Arm nicht nur Pause gebe, ich mehrere Matches hintereinander spielen muss. Vor allem ohne Tag Pause, dann ist es immer relativ schwer und dann irgendwann, wenn es halt schlimm genug wird, dann merke es auch bei der Vorhand und bei der Rückhand. Deswegen ja, muss ich immer darauf achten. Im Training schlage ich fast nicht mehr auf, nur noch ja wirklich sehr dosiert und ja, muss man eben dann Wege finden, um den Arm dann auch genügend ja, Pause zu geben, dass er auch wieder dann voll zur Normalität zurückkommen kann.
Ich habe in der Vorbereitung ein paar kleinere Interviews von dir gelesen, da hast du unter anderem auch durchblicken lassen, dass du nächstes Jahr vermehrt Physio mitreisen lassen möchtest und ein bisschen weniger dann deine Trainer buchst. Ich nehme mal an, du arbeitest noch mit Ryan Williams, aber trotzdem zusammen, ne?
Ja, dieses Jahr habe ich ja eigentlich vorgehabt, mit Billy Heiser, mit dem ich schon seit 6 Jahren hier in Tampa zugange bin, vor allem hier in Tampa, mehr zu reisen. Aber dadurch, dass ich dann eben keine Turniere wirklich gespielt habe, ja, ist die Idee natürlich nicht so ganz zustande gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, habe ich dazu entschieden, dass ich dann nächstes Jahr eben dann vermehrt entweder mit Ryan Williams reise oder dann eben ja alleine oder mit Physio, ja.
Also, wie kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen herausarbeiten, wie wichtig das jetzt ist, wenn man mal so eine Scheißerfahrung gemacht hat, sozusagen Geld für ein Physio auszugeben oder noch mehr in dem Punkt zu machen, auch wenn es vielleicht nicht so Spaß macht?
Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Vor allem bei den kleineren Turnieren, bei den Challengern sind die Physio-Möglichkeiten einfach nicht so wie bei den größeren Turnieren. Bei den ATP-Turnieren ist ein bisschen anders. Da sind natürlich mehrere Physios da und Physios, die ja auch besser sind als bei den kleinen Turnieren meistens. Und deswegen, gerade bei den Challengern, mitten im Nirgendwo, ist es wichtig, dann deinen eigenen Physio teilweise dabei zu haben und dann eben ja fit zu bleiben, um dann wirklich auch den Weg wieder nach oben zu schaffen. Weil ja, wenn du nicht gesund bist, dann kannst du auch keine Challenger spielen. Und wenn du keine Challenger spielst, dann wird es auch schwer, ja, irgendwie an Punkte ranzukommen. Deswegen ist jetzt auf jeden Fall die Priorität, nächstes Jahr erstmal gesund zu bleiben Anfang des Jahres, und dann ja, Rest wird sich von alleine ergeben.
Das glaube ich auch. Wir reden gleich ein bisschen konkret über das Challenger in Calgary, was du gewonnen hast in Kanada. Bringen noch die HörerInnen auf den Stand. Wer vielleicht der eine oder andere gesehen hat, hey Mensch, jetzt hat er ein Turnier gewonnen und dann kann er nicht antreten. Du hast direkt eine Grippe mitgenommen, ne?
Ja, ist Samstagabend schon gespielt, ist hier im Krankwert. Gut, der Temperaturunterschied war 60 Grad von 30 Grad in Florida zu minus 30 Grad in Calgary. Es war
Scheiße.
natürlich, ja, es war sehr extrem. Hat natürlich dazu nicht geholfen, dass ich gesund bleibe, aber ja, einfach auch erschöpft gewesen, und dann hat es mich richtig umgehauen. Sonntag schon gemerkt, dass ich Fieber hatte, dann noch was genommen vor dem Match und dann ja mich durchgekämpft, und dann ging es eben ja ab Montagmorgen warum.
Ah, im
Ja,
Finale
jetzt bin ich
schon.
wieder
Also du
zurück.
hast Finale gewonnen mit Fieber.
Ja, ich habe davor einen Covid-Test gemacht und Tylenol, also so ein bisschen Fiebersenker genommen. Und dann habe ich mich aber wirklich ganz okay gefühlt während dem Match. Gut, mit dem Adrenalin und während dem Match, da merkst du dann nicht so viel. Aber danach war mir klar, dass ja, natürlich war es nicht clever zu spielen, aber wenn du im Finale bist, willst du unbedingt spielen. Ich wusste, wenn ich ordentlich solides Match spiele, habe ich auf jeden Fall gute Chancen. Und ja, dann hat es mich Montag eben richtig umgehauen. Jetzt bin ich in Tampa und erhole mich hier.
Ja, alles gut. Wer das noch nie gemacht hat, werfe den ersten Stein. Wichtig, dass du es dazu sagst in der heutigen Zeit, dass du den Corona-Test vorher gemacht hast. Das ist ja das Wichtigste. Aber ansonsten, ich habe auch auf meinem Amateur-Level schon, soll es ja eigentlich nicht machen, aber um die Mannschaft nicht im Stich zu lassen, dann auch mal mit der Grippe gespielt. Natürlich nicht zum Nachahmen empfohlen, aber in deinem Fall, ich meine, das sind 80 Punkte, ne, für einen Challenger-Sieg. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe es eingangs erwähnt, 64 Plätze hoch. Du bist wieder unter den Top 200, und jeder Platz und jeder Punkt ist wichtig, um dich wieder nach oben zu kämpfen. Ja, genau. Lass uns über Calgary ein bisschen sprechen. Das war tatsächlich das Erste, was ich gedacht habe, auch Dominik. Da muss es bestimmt, Entschuldigung den Ausdruck, aber scheißkalt sein. Kennt man ja von den Olympischen Spielen. Ich weiß jetzt auswendig nicht das Jahr, wann die dort waren, aber die waren mal da, und ist ja auch für Wintersport bekannt. War zum Glück ein Hallenturnier, ne?
Ja, war ein Hallenturnier. Turnier war sehr gut organisiert. Calgary ist anscheinend eines der kältesten, ja, Gebiete in Kanada. Kann es bis zu minus 50 Grad geben aus irgendeinem
Ouch,
Grund. Es ist
ouch.
sehr, sehr, sehr trocken dort auch. Nicht allzu viel Schnee anscheinend, aber ja, es war auf jeden Fall sehr kalt. Und dann, ja, musste die Trainingsplätze waren in so einer Bubble, war richtig warm in der Bubble, aber du musstest halt von der Bubble dann ins Hauptgebäude laufen, und ja, da haben sich einige, glaube ich, was abgeholt. Ich weiß, dass der Philipp Florik dann auch in Tramwil gespielt hätte die Woche danach, aber musste dann auch eben erkältet oder ja krank absagen. Dann der Max Rehberg, den hat es, glaube ich, auch erwischt bisschen.
Die
Ja.
komplette deutsche Nachwuchselite ist in Kanada zugrunde gegangen, ne?
Also ziemlich, ja, aber ja, es war natürlich nicht so ganz leicht, aber ja, Turnier war wirklich top organisiert. Eins der besten Challenger, die ich bis jetzt gespielt habe. Im Vergleich zu den USA ist natürlich sowieso kein Vergleich, da die US-Challenger nicht so hohe Standards haben, aber ja, war wirklich sehr gut, auch sehr gut besucht, die ganze Woche, auch
Habe ich gesehen,
unter der
war gute
Woche.
Stimmung, ne? Gute Stimmung, auch
Ja,
im Finale, ja.
war richtig viel los und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Kannst du es vielleicht für die Challenger Tour nicht so verfolgen, ein bisschen den Unterschied herausarbeiten zwischen USA Standard Challenger und jetzt vielleicht dem Calgary Standard?
Ja, in den USA gibt es halt dann zwei Matchplätze. Auf den zwei Matchplätzen sind fünf Zuschauer und vier Schiedsrichter, und das ist alles relativ unprofessionell. Die Ballkinder sind meistens irgendwelche Volunteers, die sich dann, ja, wo dann 50, 60, 70-Jährige sich hinstellen müssten, weil sie niemand anderen finden, die dann den Ball zuwerfen. Und ja, ist natürlich im Vergleich zu Europa oder like, auch die italienischen Challenger ist ja immer richtig was los. Beim französischen Challenger, gerade auf Sand, Oder jetzt auch die Hallenturniere, da sieht man ja, das ist ja fast schon wie ein ATP 250er. Und ja, da sind die Unterschiede schon sehr groß und ja, macht natürlich mehr Spaß als Spieler auch die Turniere zu spielen, wo dann wirklich die Organisation besser ist als bei den anderen Turnieren.
Du warst an 5 gesetzt, Alexander Vukic im Finale geschlagen, der war an 4 gesetzt, das heißt momentan höher gerankt, trotz der körperlichen Zustände 6-2, 6-4. Ich hatte gelesen in einer Meldung, 16 Breakbälle hast du dir erarbeitet und nur 3 auch irgendwie gegen dich gehabt und da war auch ein Ball verlinkt. Den habe ich gesehen, wo du so in Florian Mayer Gedächtnisstil eingesprungene Rückhand, ohne Slice natürlich, also kein Stop, aber schön in die Ecke gehauen hast. Also du hast dich schon wohlgefühlt da mit den Bedingungen, das kann man schon sagen, ne?
Ja, anfangs nicht so. Es waren Pennbälle, 1200 Meter
Ah ja,
Höhe,
okay, hast du erwähnt,
dünne
ja.
Luft, der Ball ist relativ geflogen. Ja, war nicht so leicht und relativ sehr schnell für Indoor. Dann erste Match ganz gut, ganz ordentlich reingekommen. Das hat natürlich geholfen und dann kriegst du natürlich auch Selbstvertrauen auf so einen schnelleren Belag. Und ja, dann im Finale, ja, ein bisschen unglücklich, hätte wahrscheinlich auch 2-2 sein können, wenn ich. Ja, ich glaube bei 5 oder 6 Breakbällen hat er einfach einen Ass geschlagen im zweiten Satz. Und dann gegen Ende wurde ich dann nochmal ein bisschen nervös, hatte ich 0-40 im letzten Spiel, wo ich für das Match aufgeschlagen habe und dann ja 1, 2 gute Bälle gespielt und ja, ist nach Hause geschaukelt.
Ist auch irgendwie nervös, ne? Ich habe es ja eingangs erwähnt, ist ja auch irgendwie normal, dass du nervös warst. Der letzte Triumph ist 2019. Ja, hat man sowas dann im Kopf in dem Moment, egal auf welchem Niveau, ob das jetzt ein ATP Viertelfinale wäre oder ein Challenger-Finale geht, denkt man da automatisch dran? Kann man sich da irgendwie helfen, wenn du sagst, du bist nervös geworden?
Naja, ich glaube, das, ja, weiß nicht. Ich glaube, das passiert jedem, selbst Medvedev jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal dieses Mal bei den ITU Finals passiert, dass er
Ja.
5-4 im dritten Satz aufgeschlagen hat und jedes Mal verloren hat. Deswegen, ich denke, das ist ganz normal, weil wenn du so kurz vor dem Sieg bist, dann willst du natürlich unbedingt gewinnen und dann vergisst du vielleicht ein bisschen, worauf du dich fokussieren solltest. Und dann, ja, ich denke, Nerven kommen immer im Spiel, wenn es dir nicht egal ist, dann werden immer Nerven im Spiel sein. Und deswegen denke ich, ist normal. Und ja, muss man eben versuchen, einen Weg zu finden, sich dann durchzubeißen und es irgendwie ja, über die Linie zu schaukeln.
Ich hätte es später gefragt, aber dann fädel ich es jetzt mal ein. Guckst du eigentlich viel Profi-Tennis? Also verfolgst du die ATP-Finals krass mit jedem Spiel? Gibt dir das was, wie die spielen? Oder guckst du nur sporadisch, weil du es jetzt selbst erwähnt hast auch?
Nein, im Moment gucke ich es, weil mir relativ langweilig ist zu Hause im Bett. Deswegen, ja, habe ich jetzt wirklich jedes Einzel, jedes Doppel gesehen. Aber ja, normalerweise, ich verfolge schon Tennis, aber schaue natürlich nicht jedes Match. Wenn mal gute Matches sind oder Rafa oder Djokovic oder so spielen, dann schaue ich mir das schon an. Weil ja, es ist einfach ja, faszinierend, dass die immer noch auf dem Level spielen und ja, was für ein Niveau die jedes Mal bringen.
Was sagst du zum Niveau, wenn du es verfolgst, jetzt so intensiv von den ATP Finals? Findest du, dass qualitativ gute Matches sind oder merkt man, dass die Saison lang ist? Was ist so deine Einschätzung als Profispieler?
Jetzt heute Djokovic gegen Medvedev war sehr gut, fand ich. Sonst davor, ja, macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen. Natürlich für den Zuschauer, je knapper, desto besser, finde ich immer. Deswegen die 7-6 im dritten und jetzt heute Nachmittag dann, wenn es ums entscheidende Match geht, dann eben, wer sich qualifiziert fürs Halbfinale, das schaut man sich natürlich immer gerne an, weil da einfach viel auf dem Spiel ist. Deswegen, ja, weiß nicht, ob natürlich die Saison ist lang, aber ich denke, die sind alle ja bereit, dort zu spielen. Viel Preisgeld, viele Punkte, deswegen denke ich, ja, sind die auf jeden Fall bereit und freuen sich natürlich dort zu spielen.
Ja, das Preisgeld ist schon krass. Auch Nadal, der jetzt die ersten beiden verloren hat, durch den Sieg nochmal fast 300.000 Dollar für einen Sieg bekommen. Auf Tennis-Twitter werden die Leute übrigens nervös, Dominik, was Sachen Rafael Nadal angeht. Jetzt nach den Niederlagen, die sagen so, oh, ob der nochmal auf sein Niveau zurückkommt, weil er jetzt mal 2, 3 Turniere nach den US Open nicht gut gespielt hat. Muss man sich da Sorgen machen oder glaubst du, dass er wieder wie eine Maschine in Australien körperlich ganz anders präsent auftreten wird und dann der alte Rafael Nadal ist? Auf Tennis-Twitter viele Fans, die jetzt sagen, so, seine Zeit ist vorbei.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Es lag eher am Unterarmbelag als an seiner körperlichen
Ja.
Verfassung, vielleicht auch daran, weil er einfach nicht so viel gespielt hat in letzter Zeit. Und das merkst du dann, wenn du keine Matches spielst, Training ist einfach anders, denn das ist alles anders. Die Anspannung ist anders, das Level ist einfach, das Niveau, die Intensität ist einfach nicht vergleichbar mit Matches. Deswegen glaube ich nicht, dass Nadals Zeit vorbei ist. Ich glaube eher, dass ja, das ist einfach ein Belag lag. Deswegen denke ich, dass er ja draußen in Australien, ja, Australien, dann vor allem wieder aufs Sand, dann wird er auf jeden Fall wieder zu seiner alten Stärke kommen. Vielleicht nicht so wie vor 6 Jahren, aber immer noch gut genug, um Top 5 mitzuspielen.
Gut, dass du es ähnlich siehst. Ich glaube auch nicht, dass da, also solange Rafa Nadal Profi-Tennis spielen wird, wird der sein Niveau haben. Der wird sich das nicht gefallen lassen, dass er irgendwie da als Top-80-Spieler oder so irgendwo langfristig auftritt. Und ich glaube noch nicht, dass die Zeit vorbei ist. Das sehe ich ähnlich wie du. Du hast eben schon angedeutet, ich glaube, das ist auch so eine Lehre aus deinem Jahr dieses Jahr. Matchpraxis ist durch nichts zu ersetzen, ne? Egal, ob man trainieren kann oder nicht, wenn man nicht spielen kann, wenn man kein Selbstvertrauen hat, dann läuft es auch nicht, ne? Schmerzen hin oder her.
Ja, vor allem körperlich finde ich, jedes Mal, wenn du ein Match spielst nach langer Zeit, ist es einfach eine völlig andere Belastung auf den Körper und richtig Muskelkater. Und du kannst 5 Stunden trainieren und hast nichts am nächsten Tag. Deswegen, ja, die Anspannung macht auf jeden Fall einen Riesenunterschied. Und deswegen, ja, in den letzten 2, 3 Jahren habe ich auch immer besser gespielt, wenn ich mehr gespielt habe, weil ich dann körperlich einfach mich besser gefühlt habe. Und ja, du bist dann einfach im Flow ein bisschen und bekommst dann ja auch Selbstvertrauen von alleine.
Wie sieht denn dein Schedule aus? Kannst du noch, ich habe nicht nachgeguckt, da bin ich ein bisschen naiv, könntest du theoretisch Challenger-Niveau durchspielen, bis es wieder in Australien losgeht? Machst du irgendwann nochmal ein paar Wochen Pause und machst dann körperlichen Aufbau? Wie planst du das für dich?
Die nächsten Wochen werden nur ich glaube, noch 2 oder 3 Wochen in Europa, aber da gehe ich nicht hin. Es wäre, ich glaube, eins auf Hart und eins auf Sandplatz gewesen.
Okay, nee,
Deswegen,
habe
ja,
ich jetzt nicht,
es macht,
nochmal nachgeguckt vorher.
nee, es macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen, ja, bleibe ich jetzt hier in den USA und werde hier trainieren, sobald ich wieder gesund bin und dann eben nach Weihnachten nach Australien gehen. Und dort habe ich noch nicht entschieden, was für Turniere ich spielen werde, aber ja, mal schauen, wo ich halt auch reinkomme mit meinem Ranking. Und dann, ja, Anfang des Jahres wahrscheinlich einige Challenger spielen, um dann wieder schnell wie möglich an die Top 100 ranzukommen.
Aber du wirst auf jeden Fall Australian Open Quali spielen, ne? Also das wirst du auf jeden Fall machen.
Ja,
Ja,
auf jeden Fall.
macht auch Sinn. Ich meine, wenn du körperlich fit bist und Matchpraxis hast, dann ist das ja realistisches Szenario, da durchzukommen. Am Ende bringt die Matchpraxis dir auch noch was, wenn du es wirklich schaffst, ne? Wobei, also ich rede jetzt die Quali schön, ne? Eine Quali zu spielen macht eigentlich nie so wirklich Spaß. Nehme ich wahrscheinlich an, ne? Wenn man schon hinter sich hatte.
Ja, schon besser, Hauptfeld natürlich direkt zu spielen, aber ja, wie gesagt, Quali zu spielen ist nicht unbedingt ein Nachteil, wenn du dann dich dann wirklich qualifizierst, weil du dann wirklich 3 gute Matches hattest. Alle, die dabei sind, können natürlich Tennis spielen, die sind alle in den Top 230 der Welt. Und ja, wenn du dich dann wirklich dann durcharbeitest, dann hast du auch 1, 2, 3 Tage frei, um dich dann wieder zu erholen, und dann geht es im Hauptfeld eben weiter. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, nächstes Jahr mich dort zu qualifizieren und dann, ja, einen guten Start ins neue Jahr zu haben.
Definitiv. Definitiv. Ja, also höre ich jetzt raus, dass du praktisch keine große Pause mehr machst, ne? Du hast genug Pausen gehabt, also du wirst durchtrainieren praktisch.
Ja, jetzt eben gezwungene Pause, die nächste,
Ja,
weiß
ja.
nicht, noch ein paar Tage, und dann eben langsam wieder anfangen und auch aufpassen mit meinem Arm, dass ich nicht komplett übertreibe gleich am Anfang, sondern ja, langsam dann eben wieder ja, das Pensum steigern.
Ich hatte in der Vorbereitung ein Interview gelesen in der Lokalpresse. Eine Antwort, da musste ich wirklich lachen. Es war kurz vor dem Viertelfinale vom Davis Cup und der Reporter hatte dich gefragt, ob du es guckst und du hast ehrlich geantwortet, hast gesagt, ich weiß nicht mal, wo es läuft. Und die haben es genauso gedruckt. Ist auch ein bisschen schwierig. Die meisten Tennisfans werden wahrscheinlich mit dir mitfühlen können. Man muss ja immer erst googeln und nachgucken, wo jetzt mittlerweile was läuft. Sollte jetzt nur ein lustiger Übergang sein hin zu den Davis Cup Finals. Du warst natürlich letztes Jahr noch fester Bestandteil des Davis Cup Teams. Wir haben jetzt lange genug gesprochen über körperliche Probleme. Das ist ja selbsterklärend, warum du jetzt nicht dabei sein kannst. Aber wirst du es denn versuchen zu verfolgen?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich es verfolge, dann ist meistens, weil Kasi irgendwie was postet auf Instagram, weil er bei Servus TV kommentiert, aber ja, wo die Finals kommen, weiß ich gar nicht. Ich denke auch wieder Service TV oder irgendwie so. Ja, mal schauen, aber natürlich werde ich es verfolgen.
Ja,
Ja,
also in Deutschland Service-Ansage von meiner Seite im deutschsprachigen Raum Servus TV im Free TV ist ja in Deutschland auch zu empfangen. Wie du schon gesagt hast, mit Kasi kann man empfehlen. Und mein alter Auftraggeber DAZN hat auch die Rechte. Und da wird unter anderem auch Dennis Heinemann kommentieren, der war auch hier schon mal im Podcast zu Gast. Also ihr habt sozusagen, wenn ihr DAZN-Abo habt, habt ihr die Qual der Wahl. Da kommen alle Spiele, nicht nur die deutschen Spiele auf DAZN. Und bei Servus TV, boah, da lege ich mich jetzt nicht fest. Ich weiß es nicht auswendig, ob da nur die deutschen Spiele kommen. Aber ihr könnt auf jeden Fall die deutschen Spiele dort schauen. Ich werde vor Ort sein in Malaga ab Montag. Du musst dann mit Zeitverschiebung gucken. Deutschland spielt gegen Kanada am Donnerstag. Und dadurch, dass Felix Auger Aliassime ausgeschieden ist, bei den ATP Finals wird er, also angekündigt sind ja sowieso beide Shapovalov und Auger Aliassime, aber wenn er da weit gekommen wäre oder gewonnen hätte, hätte es ja noch sein können, dass er absagt. So wird's relativ tough für Deutschland in dem Modus Einzel-Einzel-Doppel da was zu reißen. Aber ihr habt's ja letztes Jahr auch gezeigt, ne, dass das durchaus möglich ist gegen Großbritannien zum Beispiel. Das hat auch Tim Pütz im aktuellen Podcast rausgearbeitet. Was denkst du, was drin ist?
Ja, ich denke, gerade wie letztes Jahr hat niemand wirklich gerechnet, dass wir ins Halbfinale kommen. Deswegen, ja, gerade bei dem Format, ich denke auch gegen Felix und Schapovalov sind beide, ja, auf jeden Fall schlagbar. Felix natürlich, ja, gute Form jetzt, aber der, ja, kann auch schwächeln, hat auch ab und zu mal Matches, wo dann wirklich nicht viel geht. Deswegen, glaube ich auf jeden Fall, dass sie eine gute Chance haben, irgendwie ein Match zu gewinnen gegen die, ob es jetzt Struffi gegen Schapo ist oder Oscar gegen Felix, da kann alles passieren und dann Doppel Pütz-Graf jetzt, ich glaube 8-0 im Davis Cup, deswegen, ja, wenn die im entscheidenden Doppel dann eben auf Platz gehen, dann, ja, war es bis jetzt zumindest immer so, dass sie es irgendwie geschafft haben, den entscheidenden Punkt zu holen. Aber ja, gerade durch das Format, wenn es 4 Einzel wäre, dann wäre es natürlich ein bisschen schwerer, denke ich. Aber ja, 2 Einzel, ein Doppel ist alles offen gegen jeden.
Du warst ja oft genug dabei. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, warum ist Struffi denn im Davis Cup so brutal gut? Also nicht, dass er sonst nicht gut ist, aber es ist ja schon ein Unterschied erkennbar in der ganzen Einstellung da, ne? Wie es ihm leichter fällt, von Anfang an seine Leistung abzurufen.
Ja, auf jeden Fall. Dieses Jahr hat man ja auch gesehen, hat nicht so viel gewonnen gehabt davor und dann in Hamburg hat er glaube ich alle Spiele sogar gewonnen. Und ja, ist einfach, ja, er pusht sich eben wahnsinnig und ja, mit so einer Energie und positiven Einstellung, jedes Match zu spielen durchs ganze Jahr hindurch, ist natürlich schwer. Vor allen Dingen, wenn kein Support von außen kommt, sondern nur vielleicht ein Trainer auf der Bank sitzt oder ein Physio, das ist natürlich was anderes. Und ja, Struffi spielt gerne fürs Team, er spielt für andere dann mit, wenn er auf dem Platz ist, lässt alles draußen. Und deswegen denke ich, ja, seine Einstellung im Davis Cup und allgemein auf dem Trainingsplatz auch, nicht nur beim Davis Cup, macht auf jeden Fall Spaß, um ihn drumherum zu sein. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall cool zu sehen, wenn er dann wieder für Deutschland spielt und alles auf den Platz lässt.
Also es braucht nicht immer so einen gefühlten Kapitän oder so einen gefühlten Spitzenspieler, der irgendwie ein Top-10-Spieler ist, sondern auch jemand im Auf- und Up-Ranking von Struff kann so vorangehen, einfach mit der Einstellung, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja,
Sieht
ja.
man ja auch bei anderen Davis Cups, Teams, Djokovic, hat gegen Djokovic in Team Serbien gewonnen und ja, da hat ja Djokovic nichts dagegen halten können, wenn du einen Einzel verlierst, dann kommt es eben aufs Doppel drauf an und ja, wenn Struffi dann eben seine positive Einstellung auch ein bisschen die anderen Spieler mit ansteckt und einfach mehr Spaß im Team hat, dann macht es auf jeden Fall einen Riesenunterschied.
Ich erkläre das immer, dass ich das Team sehe, weil ich oft vor Ort bin und dass die Stimmung gut ist. Das sage ich jetzt als Außenstehender. Das ist offensichtlich, dass es auch nicht nur so gestellt ist, sondern wirklich ist. Es gab ja auch mal andere Zeiten, so vor 10 Jahren, da gab es ja die Geschichte in Frankfurt, da wurden Stäbchen gezogen, wer spielen muss. Das ist jetzt heute ganz anders. Aber vielleicht kannst du es von der Innenaussicht nochmal, weil wenn ich das sage, glauben mir es die Leute nicht. Aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen erklären, was das Team ausmacht. Ich habe das Gefühl, du bist ja, also ich kenne dich nicht privat, aber so im Tennisumfeld bist du eher schon der ruhigere, abwartende. Kannst du dich da im Team komplett fallen lassen und auch extrovertiert sein, einfach weil das Klima so gut ist? Beschreib das mal so ein bisschen.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.